ARD.
Na, ihr Teilzeit-Berliner, wie war es so mit dem Feiertag am Freitag, Internationaler Frauentag? Neu in Berlin, hattet ihr was davon oder?
Ich war an der Küste mit Vatern und meiner Frau, es war sehr schön, und sind nach Polen gefahren, weil alle Geschäfte waren zu. In Meckpomm war ja auch Feiertag.
Richtig, richtig.
Und deswegen sind wir nach Polen gefahren, ist mir mal aufgefallen, Swinemünde, boah, richtig schön geworden. Ja, vor allen Dingen, die haben die alten Bauten da alle schön restauriert und echt nicht schlecht. Schön gegessen. Vor allen Dingen, da kann man noch vernünftig das Essen auch bezahlen, weil da ist nicht so, dass es einen dann kurz schüttelt, wenn man den Preis sieht oder wenn man die Rechnung bekommt. Also die Bedienung toll und die Preise auch toll.
Was gab's? Was
ja, ich habe eine schöne Forelle gegessen für 12 Euro. War richtig gebratene Forelle.
Das war ein Schnäppchen quasi.
12 Euro für eine Forelle?
Das ist stark. Das ist ja. Respekt.
Wahrscheinlich ja. In Berlin für 24. Also.
Ja, mit Sicherheit.
Blau- oder Müllerinnenart?
Ganz normal gegrillt, gebraten. Ja. Ganz normal. Ohne Soße, ohne
Der Arme. Feine Herr.
Nur schön mit Zitrone drüber.
Auf dem Feiertag, ja? Fährt er nach Mecklenburg, Feiertag.
Ja. Sehr schön. Und Bicke bei dir?
Ich war ein bisschen an der Schippe gewesen, ja. Auf einer Messe. Haus und Sanieren, ja. Bauen und Sanieren in Rostock, Messe gewesen. War schön. War interessant. Ja, aber auch nicht.
Bauen und Sanieren ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Ja, am Feiertag?
Ja, es gab Messe in Rostock am Feiertag. Ja.
Wahnsinn.
Schönen Standort mit allen drum und dran.
Gut, fleißiger Junge.
Bienchen am Gold. Bauen und Sanieren könnte fast schon der Titel sein für Hauptstadt-Derby-Podcast Folge 172.
Der Baulöwe. Also, wir nennen ihn jetzt der Baulöwe. Nee,
aber es war auch blau-weiß dort.
Ja. Siehst du?
Messehalle Rostock hat auch die Farben blau-weiß.
Ich meine ja auch im Hinblick auf unsere Mannschaft, denn Bauen und Sanieren, keine Tore, keine Punkte, nix. Und damit würde ich sagen, legen wir los.
Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
Wie lange die da noch Skifahren alle?
Ja, so, meine Herren,
60 Tage Urlaub muss man natürlich auch irgendwo.
Also damit ist dann auch der schöne Showopener hier zugequatscht, erfolgreich von Axel Kruse und Christian Beek. Unsere Hertha und Union Legenden, Urgesteine. Einfach Experten. Und deshalb brauchen wir euch in dieser Woche ganz besonders natürlich. Mein Name ist Dennis Wiese vom RBB Sport. Axel, um deine Frage zu beantworten, Dirk Walsdorf, der das hier normalerweise macht, kehrt zurück. Natürlich aus Utah, da war er mit dem ARD-Biathlon-Team, also wichtige Sportart, die er übertragen hat, ins deutsche Fernsehen, aber nächste Woche habt ihr ihn wieder.
Und Papi und ich haben wieder geguckt, weil mein Papi ja ein totaler Biathlon-Fan ist.
Ja.
Jetzt abends zur Primetime,
ja, 20:25 Uhr
haben wir geguckt.
Und wie war das?
War gut. Ja. War gut, sah ganz gut aus da, aber war nicht so viel Schnee, glaube ich.
Also nee, Schnee habe ich da bei den Bildern, die ich gesehen habe, war
die
nicht.
Pisten sind, die Pisten sind immer schön mit Schnee und ringsherum ist immer alles braun. War ja bei der WM schon so.
So. In Stuttgart war der Rasen grün und damit würde ich sagen, fangen wir an mit dem Freitagabendspiel.
Nachspiel.
Der VfB Stuttgart. Die Mannschaft überhaupt in dieser Saison? Oder natürlich, gut, es gibt Bayer Leverkusen, klar, aber ansonsten, da kommt Stuttgart, oder?
Ja, auf jeden Fall, das muss man so sagen, ganz klar. Aber Bayer Leverkusen ist ein bisschen schade für den VfB Stuttgart. Ansonsten würden die sicherlich die Mannschaft der Saison sein. Spielen erstklassigen Fußball, ja, muss man ganz klar sagen. Sie haben eine tolle Spielanlage, das ist sehr sauber abgestimmt aufeinander. Das ganze Bild passt total zusammen, jetzt auch noch mit dem Trainer verlängert. Wenn man überlegt, zu welchem Zeitpunkt er den Verein übernommen hat, ich glaube, die waren letzter mit ein paar Punkten und hat jetzt in 26 Spielen, irgendwo habe ich es gelesen, weiß nicht, 42 Punkte oder was auch immer geholt, jedenfalls eine tolle Serie hingelegt, ist jetzt Dritter. So sind sie auch aufgetreten und wir waren aber nicht chancenlos. Also wir hatten auch nach 2 Minuten sofort mit Vertesen eigentlich fast die beste Chance des gesamten Spiels, so von der Situation her. Er schießt aber dann neben das Tor, weil ich denke, wenn da ein Tor fällt, läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Wir sehen dann bestimmt anderen Fußball nochmal, auch von den Stuttgartern. Aber so sollte es nicht sein. Und irgendwann war es denn mal soweit, ja, dass mit ihrer hohen Geschwindigkeit, mit diesem Passspiel immer übers Dreieck gespielt, immer über die Schnittstelle gespielt, dann auch ein Stück weit drauf gewartet wurde, dass wir mal mehr Lücken zeigen. Und so fiel dann auch das 1-0, was perfekt getimt war, Gyasi macht dann auch recht cool. Also da schießt auch nicht jeder so abgezockt den Ball ins Tor. Ja, und dann ist es natürlich total schwer, in Stuttgart dann was zu holen. Aber wir hatten viele, viele Chancen, Möglichkeiten. Wir waren immer wieder dran. Die Mannschaft hat sich sehr, sehr, sehr gut verkauft. Kriegen wir noch ein zweites. War auch wieder eine überragende Einzelaktion, diesmal von Führig.
Micke, ich würde vorschlagen,
wir hören mal rein. Da kannst du quasi dann am Ende nicht gewinnen.
Wir nehmen es gleich nochmal ganz genau auseinander. Eins will ich nur nachlegen. Sebastian Hoeneß, natürlich der Trainer der Stuttgarter, ja, von dem du gesprochen hast, früher ja auch bei Hertha 2, also bei den Hertha-Amateuren, als Spieler und bei Hertha Zehlendorf als Trainer angefangen.
Genau. Ne? Aber jetzt alles in Berlin gelernt.
Ja, Stuttgart, Union, so klang es am Freitagabend.
Serhou Guirassy, na klar, wer sonst mit seinem 21. Saisontor 2:0. Chris Führig mit dem rechten Fuß buxiert er den Ball mit einem wunderschönen Schuss ins lange Eck.
Wenn du nicht effizient bist, dann wird es einfach schwer in der Bundesliga und speziell gegen so eine Top-Mannschaft einen Punkt oder mehr mitzunehmen.
Da kann man keinen Vorwurf machen. Jeder Spieler will Tor schießen und einfach hat nicht funktioniert. Muss man weiter üben und versuchen, nächstes Mal besser zu machen.
Reporter Jakob Rüger, dann Rani Khedira zu hören und der Trainer Nenad Bjelica. Man muss üben. Tore zu schießen. 10 Spiele hat der erste FC Union in diesem Jahr 24 gemacht. 6 Tore haben sie geschossen. Insgesamt 10 Spiele, 6 Tore. Und die haben ja nur ein bisschen was verändert im Winter. Becker weg, Behrens weg, Vertessen ist neu dazugekommen, Chris Bedia, der noch nicht so eine Rolle spielt. Aber jetzt müssen wir da nochmal ran. Ich weiß, wir reden sehr oft drüber, aber...
Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das sind ja andere Spielertypen, andere Stürmertypen, die jetzt da spielen. Die sind quirlig, die erarbeiten sich viel, sind aber nicht diese typischen Top-Torjäger. Du hast es gerade gesagt, in der zweiten Minute, wie heißt der nochmal? Der
Thesen.
So, wunderbar, kannst du denn schon mal machen. Und übrigens, das Spiel geht dann natürlich in eine völlig andere Richtung. Ich finde, das war ein Spiel ja eigentlich auf Augenhöhe. Also wenn man mal guckt, also ich finde, beide Mannschaften hatten ungefähr gleich viel Torschanken. Nur die Stuttgarter haben Gyasi, der macht das Ding. Und wie du gerade gesagt hast, den musst du jetzt nicht unbedingt machen. War ein toller Angriff übrigens da über die Zentrale. Genau, also der Laufweg war geil und dann natürlich der Pass genau im richtigen Tempo. Und er macht den dann natürlich rein. Und das ist dann der Unterschied, dass du Führig auch mit dem Sonntagsschuss übrigens, da hat gar keiner drüber geredet, auch in den Zusammenfassungen und sowas, hier Diego Leite. Die Abwehraktion, das darf gar nicht passieren.
Ja, ja.
Du musst den Ball vernünftig klären, aber er macht da so eine Kerze, dann fällt der runter zu Führig und nur dadurch kriegt er die Situation, dass er überhaupt mal da an den Ball kommt und dann den hinten ins Eck schlenzen kann. Kannst du denn auch nicht halten. Also ich finde, der einzige Unterschied war in der, dass du bei Stuttgart diese typischen Torjäger, also Gyasi und bei Union, ja, also die haben halt kein Torjäger. Und das ist immer das Problem, was du machst. Wie du es machst, machst du es falsch. Also Jan Behrens, ihr Becker abgegeben.
Ja, lange Zeit auch nichts getroffen.
Die haben auch nichts getroffen. Ja,
lass uns da nochmal dranbleiben. Also zum Beispiel Behrens. Klar, habt ihr lange und oft genug gesagt, der war einfach eine Zeit lang völlig überperformt, hat er die ganze Zeit. Aber das wäre ja eigentlich so ein Stürmertyp gewesen.
Nein, auch nicht mehr. Er hat auch wirklich hinten raus wirklich nicht mehr gut gespielt. Und
genau,
auch die Kiste auch nicht getroffen. Er hat in dem Jahr wirklich über seinen Verhältnissen gelebt, leistungsmäßig. Da muss man mal ein bisschen fair bleiben in der Sache. Der ist halt auch nicht der Knipser. Der gewohnte Knipser, der dir immer was garantiert, ist nicht Kevin Behrens, nein. So, und wir haben jetzt eine Situation, wo wir Stürmer haben. Volland soll so ein Stürmer sein, ist es aber nicht. Ja, der schießt einfach zu wenig Tore. Er ist natürlich engagiert, ist bei der Sache, lässt immer wieder seine Qualität aufblitzen. Aber das ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob du denn aus wenig wirklich auch viel machst. Ja, da hatten wir mit Union mal eine Zeit lang wirklich eine totale Effektivität. Ich glaube, wir waren mit weitem Abstand Erster in der Liga bei dem Thema. Aber das haben wir jetzt nicht mehr. Und dann geht es wirklich nur daran, Abschlüsse, trainieren und im Sommer einen neuen Stürmer holen, der das besser kann.
Naja, man muss auch mal eins sagen, es wird immer Stürmer. Ja, stimmt, Stürmer sind dazu da, um die Tore zu machen. Aber ich finde auch, aus dem Mittelfeld ist wenig Tor
gefallen. Ja, das kommt ja noch oben drauf.
Toussaint, ich liebe den Jungen, weil das einfach charakterlich auch ein total geiler Typ ist. Aber Er könnte natürlich auch mal ein Tor machen. Also die eine Situation, die er hatte, in der Ecke, glaube ich, zentral zum Kopfball. Also ich finde, es hilft schon mal auch für die Stürmer, um den Druck ein bisschen zu nehmen, wenn auch mal ein Tor von einem Mittelfeldspieler kommt oder eben nach einer Standardsituation auch mal von einem Verteidiger.
Das haben wir gerade gar nicht mehr.
Da kommt gar nichts im Moment. Und das sind so die Dosenöffner. Ich glaube, deswegen sage ich ja, wenn du 1-0 in Führung gehst da in der zweiten Minute, du hast gute Konterstürmer mit Volland auch dazu. Ich glaube, dann wäre das ein anderes Spiel geworden. Was ich, wie gesagt, überraschend fand, dass das eben ein Spiel auf Augenhöhe war.
Ja, sehe ich nicht ganz so, weil Stuttgart spielt anderen Fußball. Die spielen Pitch, Patch, Pitch, Patch, Pitch, Patch, das macht Union gar nicht. Union spielt nicht dieses über das Dreieck, über den Spielaufbau, über die Sechs, das findet eher selten statt, sondern dann kommt relativ schnell der schnelle, große, weite Ball nach vorne. Das hatten die Stuttgarter nicht. Die spielen, versuchen über das ganze Spielfeld halt im Dreieck nach vorne zu kombinieren. Ja, schon ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Ballbesitz. Von den Chancen her, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da hat sich's quasi ausgeglichen, nur halt Stuttgart war abgezockter. Ja, aber da haben die auch eine andere Spielanlage, auch andere Spieler dazu. Ja, und Sebastian Hoeneß, das musst du auch rein operieren, dass eine Mannschaft so Fußball spielt.
Übrigens, weil du vorhin gesagt hast, Leverkusen, ja, das ist toll, was die machen. Aber ich finde, das, was Stuttgart da hingezaubert hat, das ist eigentlich noch viel, viel höher zu bewerten. Die waren letztes Jahr noch in der Relegation, oder?
Fast, ja. Und vor allem muss man bei Stuttgart ja auch sagen, du hast ja ein ganz anderes Spielermaterial. Sag mal, du hast ja ganz anders einkaufen können als die Leverkusener. Die haben ja immer noch mal einen dabei, das kriegen wir ja gar nicht mit. Der kostet ja mal 18, 22 Millionen Euro, aber das war ja nicht bei den Stuttgartern der Fall.
Und so viel haben die ja gar nicht gemacht, Stuttgart. Ne? Das ist ja fast die Mannschaft, die gegen Abstieg gespielt hat, wie Axel sagt. Nur Sebastian Hoeneß hat halt spät in der letzten Saison übernommen und die halt und weiterentwickeln.
Und auch mit Fabian Wohlgemuth, ist ja auch ein Berliner.
Ja.
Ja, kann ich auch noch aus meiner damaligen Zeit, hat ja auch eine tolle Entwicklung genommen.
Sportdirektor, ne?
Genau, Sportdirektor beim Stuttgartern. Also da hat man echt was Tolles wieder aufgesetzt, nachdem man ja mal ein paar Jahre wirklich nicht mehr zu sehen war. Also ich fand es großartig, toll anzuschauen.
Hol uns mal kurz ab, Beke, woher kennt ihr euch oder was waren die
Punkte? Ja, Fabian Wohlgemuth hat ja damals auch in der dritten, vierten Liga im Sportbereich war er tätig, im Managementbereich, war zwischendurch auch mal als Spielerberater aktiv, ist dann über Paderborn, jetzt auch nach Stuttgart, glaube ich, dann kommen. Wolfsburg war, glaube ich, noch dazwischen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber hat dann ein paar Stationen hingelegt und wurde dann urplötzlich in Stuttgart Sportdirektor. Und also so aus meinem Abstand, den ich zu den Dingen habe, und das ist toll gemacht, wirklich auch der Auftritt im Sportstudio, alles in Ordnung. Also das ist wirklich eine tolle Entwicklung, wenn man die Jungs, die kennt man ja noch vor 10, 15 Jahren, wie man da so unterwegs war. Toll, cool.
Also ich glaube übrigens, in dem Fall Stuttgart, die haben sich alle ein Stück weiterentwickelt.
Ja.
Der Trainer macht das auch überragend, aber der entscheidende Punkt ist Girassi. Der ist der entscheidende Punkt. Weil man muss sagen, die haben ja davor, der war ja lange verletzt. Die haben davor auch immer toll gespielt, aber das war so wie Union, immer also gut mitgespielt, keine Tore gemacht und am Ende 2-0 verloren, weil er dann auch mal einen reingekriegt hat. So, und ich glaube, der ist genau der Spieler, der den Unterschied eben ausmacht. Wie gesagt, macht das 1-0, ich meine, das 4-0 kann jeder machen, das 1-0 macht er dann, ist vorne der Top-Torjäger, ist auch nicht dieser Typische, der nur im Strafraum
der ackert auch
spielt,
da hinten viel, der ist mit dabei.
Der spielt auch gut mit. So, und ich glaube, der macht, dadurch, dass der da drin ist, macht er die anderen auch ein Stück besser. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also Maxi Mittelstädt war hier an jedem Tor beteiligt, gefühlt an jedem Tor beteiligt. Was der für eine Entwicklung da gemacht hat, das ist ja...
Und die Stabilität dann auch dazu, ja, wenig Fehlerquote.
Absolut. Und
ja,
eine gute Spielart, muss man wirklich sagen, also, wie die da spielen.
Da wurde echt gearbeitet am Fußball, dass so Fußball so aussieht. Also sowas gibt es.
Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern hier im VfB Stuttgart Hochjubel-Podcast. Ja. Wir kommen mal wieder zurück zum ersten FC Union. Sprich, was lernen wir jetzt daraus? Also der Trainer sagt ja üben, üben, üben. Und wir hören Standards, Standards, Standards. Also einfach Ecken und Freistöße schlagen bis zum geht nicht mehr? Oder weil wie oft hatten wir in der Vergangenheit Danilo Duki, der da in der 88. Minute hochsteigt und das Tor macht?
Ja, du kannst natürlich nur mal an den Dingen arbeiten in der Woche, ist doch klar. Ja, du wirst jetzt aber auch die Qualität der Spieler nicht großartig mehr verändern, dass sie jetzt überperformen. Aber man muss da trotzdem am Drücker bleiben und dranbleiben und ganz, ganz konsequent, intensiv seine Sonderschichten einschieben, dass das dann auch wieder funktioniert. Und natürlich, was du nie verlieren hast, deine Gelassenheit, deine Lockerheit. Ja, mit den Dingen auch optimistisch umzugehen und sich nicht ins Schneckenhaus zu verkriechen, sondern überzeugt bleiben, Selbstvertrauen trotzdem haben. Das wird natürlich mit jedem Nicht-Torerfolg nicht so leicht, aber anders geht es ja nicht.
Ich finde, Bjelica hat ja was Geiles gesagt. Er hat ja gesagt, wir haben viele Abschlüsse gemacht in der letzten Woche, ganz, ganz viele, ganz viele mit dem Ball. Jetzt will er es mal ohne Ball probieren. Das finde ich gar nicht so uninteressant, weil das zahlt darauf ein, was ich eigentlich manchmal sage. Manchmal ist, wenn er einen Abschluss macht, macht die Augen zu, knall rauf und hoffe, dass er drin ist. Manchmal überlegt man ja auch zu viel, wenn man immer nochmal einen Abschluss im Training und nochmal einen Abschluss und dann denkt man, vielleicht stelle ich mich so und vielleicht könnte ich. Nee, manchmal ist einfach nur so ein laues Lüftchen durch den Kopf laufen lassen und einfach Augen zu, bob durch und dann funktioniert es meistens. Wenn man zu viel nachdenkt im Fußball, ist immer schlecht.
Ja. Eine Sache würde ich gerne noch nachbesprechen mit euch. Sechste rote Karte. Andras Schäfer, glatt rot.
Ja. Also, ist halt zu spät.
Ja.
Tut weh.
Sechsmal schon passiert in dieser Saison.
Ja, also ist ein bisschen viel. Wir hatten auch schon Serien, wo wir wirklich zaghafter waren bei diesem Thema. Aber das sind diese Umstellungen oder diese Veränderungen, die stattgefunden haben. Früher war das System noch disziplinierter. Die Abstände waren noch geringer. Und es kam also nicht dazu, dass man zu spät in den Zweikampf kommen konnte, weil halt die Abstände und die Systematik in jedem Spielbereich eigentlich geklärt war. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Ja, sicherlich auch durch die Hinrunde und die ganze Unruhe. Das holt man sich jetzt nach und nach zurück. Aber es passiert halt, man sieht es auch überall, dass die Jungs an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit zu spät sind. Und wenn du heutzutage zu spät bist, stehst du halt auf dem Fuß oder mal kommst ans Knie und dann bist du halt auch gleich draußen.
Ich habe gestern Abend noch, habt ihr das gesehen? Gestern Liverpool gegen Man City?
Ja, habe ich gesehen, ja.
Das ist ein anderes Tempo. Boah, ich habe das Spiel geliebt. Also wie das war ein toller Fußball, muss man einfach mal sagen. Und da wird auch manchmal richtig hingehackt. Da gab es zum Schluss eine Szene übrigens, wo jeder VAR hier gesagt hat, der Elfmeter, hat der einfach gesagt, weiterspielen, gibt es keinen Elfmeter. Aber auch deswegen, Schäfer, ja, nach den Regeln hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob wir unsere eigenen Regeln machen, ist das rot. Aber
international wird es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich vielleicht sogar gewunken und
also wenn er trifft was? Ihn am Knie, aber er so leicht seitlich, es ist ja nicht, wenn er voll Druck aufs Knie macht und bin ich sofort dabei, rot. Ja. Aber wenn du jede Situation da immer die roten Karten gleich rausholst, mir ist das too much, tut mir leid. Also Fußball ist immer noch ein Körperspiel. Also ich muss richtig hingehen können. Und übrigens, da sind die Fouls inklusive. Auch Fouls gibt es einfach, wenn der Stürmer zu schnell ist. In dem Fall ist mir das, also für mich persönlich, wie gesagt, macht dem Schiri gar keinen Vorwurf, aber für mich ist das einfach zu schnell, dass man hier die roten Karten verteilt.
Axel musste gestern noch Liverpool gegen Manchester City gucken, um wieder so ein bisschen fußballerisch auf die Beine zu kommen. Ne? Denn davor gab es ja noch so ein anderes Fußballspiel. Hertha BSC zu Gast beim Tabellenführer der zweiten Liga, beim FC St. Pauli am Millerntor. Und das klang so.
Tor am Millerntor! 1:0 für den FC St. Pauli. Manoli Saliakas, der Grieche, kriegt den abgeprallten Ball nach der Ecke aus vielleicht 18, 20 Metern zentrale Position. Fackelt Vollspann ab. Rückpass, Leisner ist da und dann Gabovnik. Sie versuchen es spielerisch zu lösen, aber das scheitert. St. Pauli am 16er. Hartl mit links. Hartl und Tor!
Ich habe gesagt, gib keine Analyse, vergiss euch die komplette erste Halbzeit. Wir haben nicht mal einen Ball erobert, wir haben nicht mal nach vorne verteidigt. Mit Ball haben wir nicht mal drei Pässe geschafft und nicht mal ein richtiger Torschuss. Das reicht nicht. Vergiss das. Dann haben wir komplett umgeändert. Das ist nicht unser Niveau von Handlungsschnelligkeit. Das ist deutlich dieses Jahr bei uns. Sehr viel Tore kassieren wir nach. Prallende Bälle, zweite Bälle, Reaktionsschnelligkeit, das siehst du auch im Training, trainierst du. Aber irgendwann gibt es eine Grenze. Und die Handlungsschnelligkeit, das sind wir nicht. Und da haben wir gescheitert.
Ich bin überzeugt, wenn du es versuchst, Spieler zu lösen, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Weil die werden sich nicht weiterentwickeln, wenn wir den Ball vorne reinspielen und sagen, jetzt gehen wir auf den zweiten Ball. So wird sich kein Spieler beim FC St. Pauli weiterentwickeln.
Mhm, da war ja viel drin. Paul Dardai haben wir lang und ausführlich und sehr analytisch gehört. Und Fabian Hürzler zum Schluss, den Erfolgstrainer vom FC St. Pauli, der sagt, für seine Mannschaft, aber gilt natürlich 1:1 für jede andere Fußballmannschaft auf der Welt, wenn du nur lang nach vorne haust, da wird sich keine Mannschaft weiterentwickeln im Profibereich. Dann legen wir mal los hier, Axel.
Ich halte es da mit Paul. Tut mir leid, also über die erste habe ich gar keine Lust zu reden. Das ist mir zu blöd. Weil das war, also ich habe, glaube ich, unter der Woche war irgendwie, wurde dann gesagt, ja, wir wollen mutiger auftreten, wir wollen mehr agieren, nicht so viel reagieren. Das hat ja mit Fußballspielen nichts zu tun. Also wir haben weder gegen den Ball noch mit dem Ball haben wir irgendwas Vernünftiges da gemacht. Ich meine, du hast die erste, ich frage dich, du bist hier der Journalist. ihr habt ja die Ahnung immer. Und dein Kommentar über dieses Spiel, so, aber im Speziellen die erste Halbzeit.
So,
Geh ich mit. Weiter. Pass auf. Ich kann verstehen, dass du keine Lust hast, darüber zu reden. Aber der Trainer muss es ja tun. Ich muss es ja auch, ne, wir können es ja natürlich hier einordnen, aber der Trainer muss es ja tun. Und lasst uns da mal gleich zum Kern kommen. Es ist ja schon faszinierend, wenn Pal Dardai nach dem Spiel sagt, die erste Halbzeit hat gar nichts funktioniert. Wir mussten alles anders machen. Wer hat denn daran Schuld, dass in der ersten Halbzeit gar nichts
also funktioniert? Also ich finde schön, letzte Woche waren es die Einwechselspieler.
Genau.
Und diese Woche ist es die Handlungsschnelligkeit. Ich bin mal gespannt, was nächste Woche ist. Aber irgendein anderer ist es immer. Ich würde es irgendwie atmosphärisch und auch total sympathisch finden, wenn man sich mal an die eigene Nase fasst und sagt, ja, ich habe es vielleicht nicht geschafft, die Handlungsschnelligkeit jetzt hier richtig zu trainieren. Oder ich habe es jetzt vielleicht nicht geschafft, die Kompaktheit richtig zu trainieren. Irgendetwas zu sagen, dass man das Gefühl hat, das ist dann miteinander und wir haben gemeinsam hier eine Schlacht zu schlagen oder Ergebnisse zu erzielen. Das ist immer ein bisschen zu einfach. Ne? Also gehen wir mal zurück ins alte Rom, wie vor 20 Jahren noch Trainer agiert haben. Kommt so immer ein bisschen durch. Kann auch eine Art und Weise auch funktionabel machen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist das anders. Also ich muss da schon ein bisschen mehr Tiefe entwickeln zum Fußball, zu den einzelnen Themen, die der Fußball bringt. Den zweiten Kommentar haben wir ja gehört, wie man reden kann. Man kann reden, ja, jeden Ball nach vorne dreschen hilft nicht, ja, da entwickeln wir uns nicht weiter. Oder man sagt, ja, wir dreschen hier jeden Ball nach vorne, kommt ja mal wieder zurück. Das sind ja zwei Aussagen. Ich glaube, wir wissen, welche Aussage zu wem gut passt. Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden. Ich habe immer so das Gefühl, wir sind so wie vor 15, 20 Jahren noch unterwegs bei der Ansprache.
Axel, du hast ja gesagt, du willst nicht über die erste Halbzeit reden, willst du über die zweite reden?
Ja, die wird dann besser gemacht. Trotzdem haben wir nicht aufs Tor geschossen. Also St. Pauli war in allen Belangen total überlegen. Ja, ich fand auch ganz clever, wie die das zweite Halbzeit gemacht haben. Wir haben eben nicht mehr so viel Risiko gespielt, haben geguckt, dass sie sich nicht auskontern lassen, haben Ballbesitz gemacht. Also sehr, sehr schlau gespielt von St. Pauli. Und wie gesagt, mir muss jetzt keiner erzählen, zweite Halbzeit waren wir besser. Ja, genau, schlechter ging es ja auch nicht. So, von daher, wir haben übrigens während der 90 Minuten nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Nicht ein einziges Mal. Entschuldigung. Und jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder macht das Trainerteam, indem er sagt, die machen alles falsch oder die Spieler sind blind. So, also was ist es denn jetzt? Also wir müssen schon mal fragen, weil ich finde, St. Pauli ist jetzt nicht, wo ich jetzt sage, das ist nicht Bayern München. So, und wenn ich mal allein den Spieleretat angucke, die sind weit unter uns. So, und wenn ich mir die Spieler mal insgesamt bei uns angucke, das sind jetzt irgendwie auch keine Graupen alles. Also da ist dann unter anderem, haben wir, ich glaube, Karbovnik ist Nationalspieler, Kenny ist ein guter Bundesligaspieler, Bartok haben wir neu geholt, mittelmäßiger Bundesligaspieler. Also da sind ja Leute, mit vorne haben wir einen 13-Tore-Mann. Also wir müssen uns jetzt mal fragen, was ist jetzt das große Problem hier? Also das müssen die Leute sich intern mal fragen und auch intern mal klar Tacheles reden, weil mir will doch keiner erzählen, dass wir einen Kader haben, der Elfter ist. Oder oder sehe ich das falsch?
Wollen wir gleich das Thema?
Frage ich dich.
Nee, also natürlich müsste diese Mannschaft besser sein.
So, und deswegen sage ich ja, und wenn ich gucke, ich verstehe einfach nicht, wenn man nochmal alles reinschmeißen will. Und unter der Woche habe ich die Kommentare ja auch gehört. Wir wollen mutiger sein. Und dann zwischendurch habe ich übrigens mal gedacht, das Spiel ist unterbrochen. Weil da hat ja immer der eine Innenverteidiger von denen hat ja immer den Ball den Fuß auf dem Ball und hat so geguckt. Dann habe ich gedacht, das Spiel ist unterbrochen. Dann hat er geguckt, dann haben die sich in ihre Positionen aufgestellt. So, und nach gefühlten 10 Sekunden hat er dann angefangen, haben die sich durchgespielt. Ich dachte, vielleicht den mal attackieren, vielleicht mal richtig hingehen. Und vor allen Dingen, das würde ich mich als Spieler beleidigen, den hätte ich erstmal in den Knochen gehauen. Da hätte ich erstmal richtig hingelangt, damit der mal weiß, pass mal auf, hier so nicht. Aber wir kamen ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Wir haben ja nur immer nebenher geguckt und die haben klar. Genau. So. Aber dann kann ich ja vielleicht mal sagen, okay, jetzt reicht's mir. Wenn du jetzt meinst, du kannst mich verarschen, Beke, was wäre da
gekommen? Ja, selbst das ging ja nicht, ne? Nee. Weil sie dann immer hinten in doppelter Überzahl stehen. Ja, der Gegner hat zwei vorne und sie stehen zu viert hinten, sie rücken nicht vor, sie greifen nicht hoch an, sie versuchen nicht zu pressen in irgendeiner Phase und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Dass Hamburg, St. Pauli zu Hause so Fußball spielt und so eine Aggressivität und Dominanz an den Tag legen will, war alles vorher klar. Ja, aber man muss ja auch der HSV hat verloren. Du hattest eigentlich eine riesengroße Möglichkeit, wenn du dort nicht verlierst, in irgendeiner Form irgendwas noch zu sehen, dass es vielleicht doch klappt, weil die Liga ist so unausgeglichen, bis auf die St. Paulianer, dass du irgendwas wahrscheinlich noch könntest, aber das war ja gar nicht zu spüren. Also auch der Torwart, der Gersbeck, also ich war so orientierungslos, so fehlerbehaftet, so als wenn er irgendwie irgendwas, weiß ich nicht. Also ich fand es merkwürdig.
St. Pauli hat eine Woche zuvor gegen Gelsenkirchen verloren. Da hat man ja auch gesehen, die haben auch richtig die hart auch bespielt. Also ist ja nicht so, dass die nicht verlieren können.
Ja, diese Zweikampf, ja, diese Härte für dieses Spiel war gar nicht da. Es war nicht zu verstehen, ja, weil es war ja alles aufs Tablett gelegt, auch mit der Niederlage vom HSV, dass du irgendwie noch was ziehen kannst. Und die Sätze, die wir von Fabian Rehse und Co. dazu hören, was die Mannschaft, das ist ja auch immer die gleiche Langspielplatte, es ist halt wenig. Aber jetzt kommt Gelsenkirchen. Schauen wir mal.
Übrigens, weil du gerade gesagt hast, der Torwart Gersbeck, ich verstehe zum Beispiel nicht, der hat ja Freitag noch gespielt. Der hat Freitag um 20 Uhr noch gegen Greifswald gespielt. Also,
Regionalliga Nordost, ne?
Hat das ja, Freitag, aber gut, ich meine, du machst ja, der hat 90 Minuten gespielt.
Ja.
So, also ich muss ja damit rechnen, dass der erste Torwart sich mal verletzt. Also entweder spielt von mir aus Goller oder Quasi-Roch am Freitag und Gersbeck sitzt auf der Bank. Oder umgekehrt, so hätte ich das jedenfalls gemacht. Jetzt hat man gesehen, jetzt muss der mit einmal rein und... also ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, aber wenn ich innerhalb von 36 Stunden zweimal spielen muss, auch als Torwart, weiß ich nicht, ob das einfach so, das habe ich auch nicht verstanden. So, beim zweiten Tor kann man ja schon mal halten.
Das macht Sinn. Jörg Ernst hat sich ja beim Aufwärmen.
Der hat sich verletzt. Tabakovic war auch nicht ganz fit, der hat auch zur Halbzeit raus, aber auch den zweiten sehe ich genauso. Also den darf man dann auch halten, also den Arm nicht ausstrecken und versuchen, den Ball abzuwehren, habe ich jetzt nicht verstanden. Er hat noch Glück gehabt, dass die Kameraeinstellung nicht so zentral war, aber es war aus den Einstellungen, die ich gesehen habe, eigentlich schon eindeutig. Schwierige Situation insgesamt, finde ich.
Ich würde sagen, Axel, wir bleiben mal so im Thema.
Das Thema in Charlottenburg.
Ihr habt ja die Frage vorhin gestellt. Entweder ist die Mannschaft in Anführungsstrichen zu blind und kriegt es nicht hin oder von Seiten des Trainers fehlt es da halt. Was ist denn nun das Problem? Oder was, also anders formuliert, wir haben noch 9 Spiele in dieser Saison. Axel, du hattest ja letzte Woche auch von der allerletzten Chance jetzt auf St. Pauli gesprochen. Jetzt sind es ja immer nur 7 Punkte. Das ist ja wirklich verrückt. Also dieser Relegationsplatz, da will keiner hin. 7 Punkte auf den HSV, aber ich glaube, das könnten wir jetzt gedanklich dann doch mal ausklammern. Was muss denn passieren in diesen 9 Spielen, die da noch sind, eben im Hinblick auch auf die Zukunft? Weil es ist doch auch klar, dass das jetzt die Chance ist zu sagen, wir arbeiten an der Philosophie, wir kriegen eine Idee, wir kriegen ein Gerüst im Idealfall für das, was in der nächsten Saison dann kommt. Und da wollen sie ja aufsteigen im Idealfall.
Ich habe ja schon mal gesagt, Philosophie ist, ich glaube, wenn du aufsteigen möchtest, dann musst du aktiv Fußball spielen. So, übrigens, jetzt lobe ich mich mal selber, ich bin 4-mal aufgestiegen. Also ich weiß ungefähr, wie es geht. So, und hat nie funktioniert, indem ich versuche, hinten dicht zu machen, nur über Umschaltspielen. Umschalten ist ja mal alles, also nur über Konterspiel das zu machen, das wird nicht reichen. Also du musst aktiv Fußball spielen und nicht nur immer reagieren. Und ich finde, wir reagieren einfach zu viel. Und jetzt muss man sich dann anschauen, welche Spieler sind dafür geeignet, die das. Also ich glaube zum Beispiel, ich sag mal, Palko Dardai ist kein Spieler, der möchte nicht hinten hinterherrennen. Der hat einen feinen linken Fuß, der möchte den Ball haben. Nur wenn ich in der eigenen Hälfte stehe, die ganze Zeit wird das auch schwierig. So, und du weißt ja selber, wenn du nur hinterherläufst, wenn du 30% Ballbesitz hast, das ist anstrengend. Dann wieder rüber, wieder rum. Und das nervt ohne Ende. Am meisten laufen macht ja Spaß, wenn ich einen Ball habe. Dann ist es immer schön, da laufe ich gerne. Aber wenn ich nur immer mitlaufen muss, hin und her, dann bin ich irgendwann auch kaputt. Und das habe ich letzte Woche ja schon mal gesagt. Ich glaube, dass weder Matza noch Palko noch der Tabakovic, dass die für dieses Spiel ausgelegt sind. So. Und gut, dann hat man jetzt auch gesehen, gegen St. Pauli, Toni Leistner hat jetzt auch nicht seinen besten Tag gehabt. Ist die Frage, ist er noch derjenige, der dann dieses Spiel mitmachen kann? Also mit dem Aufrücken, mit hinten rausrücken, das musst du sagen im Alter. Wie ist das als Innenverteidiger?
Der Verein muss sich ja die Frage stellen, was will ich? Also das ist ja, die Spieler sind da und was will ich den Spielern, welche Vorgabe sollen die Mannschaft haben? Wie will ich aufsteigen? Das muss ja der Verein für sich entwickeln. Der muss ja eine Philosophie besitzen, welchen Fußball ich sehen will. Also wir hatten damals bei Union, als wir da in der 3., 4. Liga rumgeguckt sind, auch gefragt, was müssen wir denn jetzt hier verändern? Wir brauchen auf jeden Fall einen Trainer, der Fußball spielen will, weil alle anderen das nicht tun. So, So, dann hat man Gott sei Dank den Uwe Neuhaus gefunden, der das Fußballspielen wieder entwickelt hat bei Union Berlin. Und das hat sich dann durchgezogen bis in die zweite Liga hoch. Und wir waren dann mit diesem Merkmal allein in der Liga, auch in der dritten Liga, wie wir Fußball gespielt haben, übers Dreieck immer wieder in die Phasen kommen, nach vorne Tore zu erzielen und natürlich auch gute Spieler, individuell gute Spieler zu haben, die den Unterschied ausmachen können in einer Liga. So, und jetzt, so ist es aber fast immer. Und jetzt muss Hertha für sich mal entscheiden, von der Planung her, von der Philosophie, was will ich denn eigentlich und was können denn wirklich meine Spieler in der Auswertung zu dem, was ich brauche, um aufzusteigen. Ich weiß nicht, ob man das macht. Ich, nur nach meinem Gefühl, was ich mitbekomme, so wie es jetzt ist, wird es nicht funktionieren können. Das glaube ich nicht, weil das ist so ein bisschen Glück und mal sehen, ob die anderen Fehler machen. Und vielleicht trifft bei uns vorne mal einer ein oder wir sind heute mal im Umkehrspiel schlechter, morgen wieder in der Ballbehandlung, dann in der Geschwindigkeit mit Ball, ohne Ball, dann sind die Einwechselspieler schuld. Das wird es nicht sein. Man braucht einen klaren Plan, eine klare Struktur, eine Strategie. Die ist so in Interviews nicht zu hören.
Ich stelle mal was in den Raum. Glaubt ihr allen Ernstes, ob das Bayer Leverkusen ist jetzt oder Bayern München vorher, dass die mit der Spielart, die wir im Moment machen, dass die Deutscher Meister werden?
Nein, damit gewinnst du, bist du
weil,
Glück Mittelfeld.
Und ganz genau, und weil die es gibt einfach zu viele Mannschaften, die sich sagen, wir reagieren nur, wir agieren jetzt erstmal nicht. Wir gucken erstmal, dass wir hinten dicht stehen. Also du musst, um da oben drin zu sein, so wie St. Pauli haben wir jetzt ja gesehen oder Kiel, du musst ein eigenes Spiel kreieren. Weil sonst sagt der Gegner, schießt den Ball rüber, macht doch immer.
Nun gibt es diese Konstellation, Hertha BSC, Trainer Pal Dardai, gab es ja nun in den letzten Jahrzehnten lange genug, oft genug. Und es gab ja immer wieder auch den Punkt, wo man genau das gesagt hat. Dieses
Spiel kreieren. Ja, das war schon immer bei Pal so.
Spiel kreieren.
Und deswegen, es liegt aber auch nicht an Pal Dardai, es liegt an dem Verein. Also, der Verein muss das entscheiden, wer der Trainer ist. Da gehören ja immer zwei dazu. Ich kann mich jetzt nicht hinsagen, der Trainer. Natürlich könnte ich das tun, ist ja total einfach. Aber schlussendlich hat man ihn ausgewählt, geholt, dass er hier dem Verein in welcher Situation auch wieder Ruhe gibt oder was auch immer entstehen sollte. Aber schlussendlich geht es ja immer weiter. Ich will ja irgendwelche Ziele erreichen, weil ohne Ziele macht der Sport keinen Sinn. Und die Frage muss man sich jetzt stellen. Und Paul wird wahrscheinlich die Antwort geben, ja, für mich ist das alles gar kein Problem, dann bin ich wieder Trainer in der Jugend oder was auch immer, bin sowieso hier in der Stadt und reiß nicht mehr weg oder bleibe hier für immer und ewig. Und das muss dann halt der Verein entscheiden. Ich glaube
auch nicht, dass Paul ist ein cleverer Junge.
Ja,
ich glaube,
er
lässt so spielen, weil er glaubt, dass er es anders mit den Spielern nicht hinkriegt. Das glaube ich. Weil, wie gesagt, Paul hat selber gespielt, der weiß, wie das geht, dass man mal so spielen muss, mal so. Ich glaube einfach, und das merkst du ja auch an der Kritik, die jetzt zum Teil so kommt, er ist, glaube ich, der Meinung, dass du mit den Spielern, die er hat, dieses Spiel nicht so kreieren kannst. So, da muss man sich fragen, haben die sich vorher abgesprochen, welche Spieler geholt werden oder nicht oder keine Ahnung. Also ich glaube nicht.
Das verstehe ich total, wenn man so einen Satz sagt, aber du bist ein Fußballlehrer. Lehrer ist wie ein Meister im Handwerk. Und dann kriegst du ein Schema vorgelegt, egal welches es ist, und lehrst danach oder baust danach. Und das kann ich vom Fußballlehrer schon erwarten, wenn ich ihm ein Schema vorlege, was ich gerne sehen will mit meiner Mannschaft, dass er das zumindest mal ausprobiert. Und zumindest mit mir darüber diskutiert, warum es denn vielleicht doch nicht funktioniert. Aber erstmal alle Hebel in Bewegung setzt, um das so zu machen. Die Frage können wir hier nicht beantworten. Ich stehe im Training nicht daneben. Ich weiß nicht, wie die Ansprache ist. Aber das Gefühl ist gerade so, dass das nicht stattfindet.
Jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache. Das hattet ihr vorhin rund um Sebastian Hoeneß in Stuttgart. Das ist auch bei Fabian Hürzler, dem Trainer vom FC St. Pauli, so dieses Weiterentwickeln. Das hat Hürzler ja eben auch gesagt. Spieler weiterentwickeln, jeden Einzelnen besser machen. Warum tut sich Hertha damit schwer? Ihr habt ja gesagt, die Spieler sind da. Karbovnik, also ihr zählt sie ja Woche für Woche auf, vom Material, Nationalspieler, gestandene Bundesliga-Profis.
Naja, nochmal, wir zählen, bisher reden wir nur über Namen. Also Karbovnik, Nationalspieler. Wie gesagt, Kenny hat nachgewiesen, mittelmäßiger Bundesliga, Erstligaspieler. Kempf habe ich schon genannt, damit dazu. Bartok habe ich auch genannt. Da sind ja einige Nationalspieler dabei. Die Frage ist nur, und das können wir auch nicht beurteilen, auch nicht im Training, weil wir sie da nicht sehen, sind die Spieler vielleicht nicht gut genug? Vielleicht reicht es bei den Spielern nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, das, was wir da sehen, ist da Aufwand, also finanzieller Aufwand und Nutzen stehen für mich in keinem Verhältnis. So, und das ist das große Problem.
Ergebnis ist immer gleich jedes Wochenende. Wir sehen quasi immer das Gleiche. Ab und zu mal ein bisschen besser, ja, wenn sie ein bisschen wacher sind, ein bisschen gieriger. Aber ansonsten siehst du immer das Gleiche und das ist nicht Weiterentwicklung. Und natürlich ist Weiterentwicklung und Ergebnisse produzieren immer ein schmaler Grat. Ja, wie gestaltest du den als Cheftrainer? Aber nur Ergebnisse produzieren wollen auf Teufel komm raus und so einfach wie möglich, damit nichts schief geht, das haben wir gerade. Also weiterentwickeln ist das auf gar keinen Fall. Und das sollte schleunigst geändert werden, weil sonst wird es nächste Saison nicht besser. Weil alle anderen Mannschaften werden in dem Thema nachrüsten. Nehmen wir mal Elversberg. Elversberg, die gewinnen gestern 4-1 in Fürth.
Die sind vor
uns. Das Spiel
gesehen. Die sind
genau.
Vor uns.
Wenn du dir das anschaust, das geht. Oder Wien-Wiesbaden ist quasi ums Eck. Ja, oder Magdeburg ist auch tabellarisch ums Eck. Und wenn man sich die Mannschaften anschaut, wie die Fußball spielen, das ist schon anders von der Gestaltung und Aktivität. Und da muss man aufpassen, dass es dann nicht in der nächsten Saison, wenn es dabei bleibt, von der Art noch schlimmer wird. Weil so wird es sich nicht bessern.
Übrigens, ich habe echt kein Problem. Du kannst ja auf St. Pauli kannst du ja 2-0 verlieren.
Ja.
Ist ja nicht irgendwie.
Das ist kein Thema.
Aber wie gesagt, die Art und Weise, und das ist ja, was Beke gerade angesprochen hat, das geht einfach nicht. Tut mir leid. Das ist mir dann, deswegen habe ich mich gefreut, dass ich noch Liverpool gegen Man City gucken konnte, weil ich mich einfach ärgere. Und wie gesagt, St. Pauli ist nicht diese Monstermannschaft, die jetzt da tolle Spieler geholt haben, sondern die haben einen guten Plan, die haben eine gute Philosophie.
Genau. So,
und ich weiß, was ich da kriege. Und man sieht ja auch, St. Pauli hat ja gerade in der Hinrunde ganz viel Probleme auch gehabt, vorne Tore zu machen. So, die haben immer eine gute Art gehabt, im Mittelfeld zu spielen, aber vorne war das ganz oft auch dünne bei denen. Aber trotzdem, sie ziehen ihren Stil durch. Und wenn man beide Spiele mal zusammennimmt, ich glaube, Paul hat sogar letzte Woche gesagt, das Hinspiel war ja, das Ergebnis 2-1 hat ja den Spielverlauf nicht wiedergespiegelt. Da war es ja auch schon so eindeutig, so ist es jetzt wieder. Und ich meine, mir persönlich ist das zu wenig.
So, dann gucken wir mal, was Christian Beek beim 1. FC Union zu wenig ist, zu viel, genau richtig. Wir kommen hierzu.
Das Thema in Köpenick.
Ja, also das Schöne ist nach dem Spiel, wir wissen alle, dass wir noch nicht durch sind. Ja, das ist nach wie vor unser Thema Klassenerhalt. Wir haben natürlich einen Puffer, der ist nur um einen Punkt gesunken auf 7 Punkte. Das ist jetzt auch kein Beinbruch in dem Sinne, weil die Kölner das dann nicht gewuppt haben im Rhein-Derby. Aber es ist schon so, dass das auch schnell gehen kann. Ja, jetzt wir haben das Bremen-Spiel jetzt zu Hause, was zwingend 3 Punkte nicht einplant, aber erforderlich macht, um da wirklich nach und nach dann wirklich Ruhe reinzukriegen, weil so viele Spiele sind es ja hinten raus jetzt auch nicht mehr. Du musst dann deine Punkte holen. Das sind dann auch nochmal andere Spiele, wo du musst. Aber das ist ein Thema, was wir beachten müssen, gerade was das, was vorne stattfindet, betrifft. Du hast es vorhin gesagt, wir haben nur 6 Tore geschossen in der Rückrunde bisher. Das ist reichlich wenig. Ja, um dann auch drinnen zu bleiben oder die restlichen Punkte auch noch zu holen für ein Klassenhalt-Tore müssen wir erzielen. Da müssen wir ran jetzt und das ist eigentlich unser prägendes Thema, die Klasse zu halten, alles da unterzuordnen. Ja, leistungsmäßig kann man den Jungs vom Aufwand, von der Einstellung, von der Einsatzbereitschaft, von all den Dingen, die zum Fußball, von den Tugenden, gar nichts vorwerfen, null. Wir kriegen es bloß derzeit nicht hin, vorne Tore zu erzielen. Da müssen wir ran, ja, dass wir den Abstand halten, dass wir unseren Puffer behalten und die Klasse erhalten und zum Schluss dann für den Sommer dann auch die Planung zeitig aufnehmen können. Das kommt ja obendrauf, umso schneller du jetzt fertig und durch bist, kannst du halt natürlich auch andere Gespräche führen, weil ich glaube, das wissen auch alle, ohne dass es jetzt in der Zeitung steht oder große Pressekonferenzen dazu gibt. Vorne müssen wir im Mittelfeld oder im Sturm auf jeden Fall nochmal eine andere Qualität holen, dass dort mehr Sicherheit zum Thema Torerzielung kommt. Das muss einfach so sein. Und die Möglichkeiten sind ja auch da. Wir haben ja gutes Geld eingenommen, das müsste machbar sein.
Ja. Wollte ich gerade mal fragen, du hast ja da den Überblick, was nee. Grundsätzlich, was Finanzen angeht. Und wenn man jetzt nur so Pi mal Daumen guckt.
Ja, das passt da wunderbar.
Was
ja.
In der Champions League eigentlich
ja, so? Ja, wir haben jetzt 2 Trainingsplätze neu eröffnet mit Rasenheizung. Wir haben eine Tribüne drauf gebaut, Flutlicht ist gekommen. Man hat ganz, ganz viel investiert in Infrastruktur, was total richtig ist. Dass du Arbeitsbedingungen sehr, sehr gut da hast. Dass du Spieler, die zu dir kommen, dann auch weiterentwickeln kannst mit diesem Platz und Arbeitsbedingungen. Da hat man ganz, ganz viel jetzt getan. Wir haben endlich wieder Ausmaße, die wir sonst nicht hatten für ein 11 gegen 11, weil die Plätze zu klein waren oder wir sind ins Stadion ausgewichen, was natürlich für den Platz und für das Stadion grundsätzlich nicht so gut ist. Da haben wir die nächsten Steps gemacht. Ja, da ist gutes Geld reingekommen, was dann auch, so kenne ich den Präsidenten auch noch mal, wirklich in der Vielzahl in Sport investiert wird, auch wenn man natürlich bei den Banken noch Verpflichtungen hat, bleibt es ja trotzdem dabei, den Grad zu finden, zu investieren weiterhin in den Sport, aber dann auch die Finanzen sicher zu halten. Und das hat man die letzten 20 Jahre so gemacht und hält es jetzt bloß mit anderen Summen auch so. Ne? Die Summen sind natürlich, kann sich jeder vorstellen, durch die Champions League nochmal was anderes. Dieses Jahr tut ein bisschen weh vom Tabellenstand her, logisch, ja, weil die Einnahmen dann halt nicht so hoch sind wie im Jahr davor, aber da gibt es ja auch die 5-Jahres-Wertung. Das passt dann schon. Aber da, wir müssen im Offensivbereich einfach ran, ja, und halt die Klasse schnellstmöglich halten.
15 Spiele jetzt genau mit Lenard Bjelica, da waren ja noch 3 Champions-League-Spiele dabei. Er hat ja bei seiner Antrittsrede gesagt, offensiv, dominant, so will er Fußball spielen lassen. Seht ihr da schon? Klar, jetzt geht es darum, die Klasse zu halten, irgendwie drin zu bleiben. Aber
ja, es hat sich schon ein bisschen geändert, weil man diesen Keilstürmer vorne nicht mehr hat, ja, der da quasi der Ballverarbeiter ist. Das ist ein bisschen anderer Fußball geworden, aber das ist es nicht geworden. Das glaube ich, da brauchen so andere Spieler für. Und ich gehe jetzt am Wochenende ins Stadion am Samstag, gucke mir Union an, Sonntag gucke ich mir Hertha an. Ich mache mal so ein richtig schönes Fußballwochenende. Mal sehen, was sieht man immer ein bisschen mehr als im Fernseher. Ja, mal sehen, was sich da wieder entwickelt hat. Letztes Mal war ich im Dezember da. Mal sehen, was so vom Spielaufbau und im Spiel in die Schnittstellen und im Offensivspiel nach vorne oder bei Ecken mal ein paar Ideen, weil Man City hat ein geiles Eckballtor gestern. Total Hammer, ja. Total geile Idee. Die haben alle geschmunzelt.
Von Man City?
Ja, leider nicht. Die haben alle geschmunzelt. Weil total geil gemacht.
Also hier ist der kurze Pfosten.
Da deckt eigentlich immer
einer da steht auch einer von Liverpool vorne und da kommt dann einer von Man City, der schleicht sich zwischen den kurzen Pfosten und den Spieler und schiebt den so rüber. Und dann kommt die Ecke flach
auf den kurzen
Pfosten. Und der schießt, steht da und haut ihn rein.
Läuft ein anderer rein und schießt einen Torhüter hier links durch den Hosenträger.
Also aber so eine...
Wir haben alle draußen geschmunzelt.
Und da ist auch immer, da schmeiße ich auch mal meinen Hut. Die Trainer. Genau, da ist auch, das ist dann meistens der Co-Trainer oder der zweite Co-Trainer.
Genau, die Standardtrainer.
Geil. Und hast du auch gesehen, Pep hat dann auch gleich gezeigt, da seinen Co-Trainer, hast du top gemacht. Also geile Ecke. Und da sieht man mal, mit was für Varianten, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr auch
Pfiffigkeit, so mal liegen sie verfolgt, sich Fußball anschaut. Weil in allen Ligen sind immer ein paar Ideen und egal, bis dritte Liga runter. Und da sieht man immer was, kann man immer was mitnehmen, wenn man Spiele schaut. Und das fand ich jetzt bei Man City gegen Liverpool überragend. Ja, und das muss bei uns dann halt auch, früher schon, André Hofschneider kenne ich noch damals, der hat es ganz, ganz viel gemacht mit Thorsten Matuschka. Die waren da echt immer ein Team, 2-3 Mal die Woche, halbe Stunde nach dem Training, haben sich die merkwürdigsten Sachen zu Standards ausgedacht. Wir waren dann auch immer überrascht im Spiel, mal sehen, was heute wieder kommt. Aber war echt cool und das muss auch wieder her. Und wie gesagt, Klassen halt.
Wie liefen das ab, wenn André Hofschneider und Thorsten Matuschka da auf dem Platz waren? Also was?
Tuschka hat zugehört und Hofi hat Bescheid gesagt und Tuschka hat dann seinen Senf dazugegeben und irgendwann kam was Gutes raus. Ja. Und das kann man jetzt noch Bjelica halt auch empfehlen. Ja. Ich glaube, er hat ein total tolles Interview gegeben in dieser Woche beim Axel Springer Verlag. Habe mich lange nicht gelesen von einem Cheftrainer von Union Berlin. Bei ihm können die Spieler auch mal eine Zigarette rauchen. Hauptsache, die haben den Trainingsanzug nicht an und dann am Spiel gibt es noch mal ein Bierchen. Aber er hat auch ganz klare Vorgaben, was er im Training erwartet. Höchste Disziplin, dass die Vorgaben, die er gibt, auf jeden Fall zu 100% ausgeführt werden. Weil Training ist das Allerwichtigste, diese 4 Stunden am Tag, sie so zu fokussieren, dass wir am Wochenende liefern können für den Verein. Also sehr viel Herzblut zum Thema, wie diene ich meinem Arbeitgeber, wie diene ich für den Verein, weil er auch die Chance hier bekommen hat. Fand ich ein cooles Interview. War schon fast so, dass ich sage, jetzt wäre ich noch ein Fan von ihm, weil das halt sehr gerade und ehrlich war. Und er hat auch nochmal klar dargestellt, wie der Vorgang mit Sané, wie tief das bei ihm sitzt, dass ihm das passiert ist, obwohl er derjenige ist, der so viel auf Disziplin Wert legt. Und er hat es klar geschildert, dass ihm das natürlich nicht gut getan hat, weil er auch viel verlangt Richtung Disziplin. Und daher war echt ein cooles Interview. Und Bjelica macht derzeit auch seinen Weg bei Union, muss man auch ganz klar sagen.
Und eine Handschrift zu erkennen. Also wenn die Spieler zumindest auch mal eine Zigarette rauchen können, haben wir in der letzten Folge...
Ob das jetzt Handschrift ist. Aber man muss leben und leben lassen. Ja, jeder hat ja darf ja nicht alles verbieten. Das müssen die Jungs auch selbst wissen, wissen sie auch.
Kurze Leine im Training, lange Leine im privaten Bereich. Aber ich weiß auch, wo Pep Guardiola bzw. sein Assistent geguckt hat. Ihr habt vielleicht das Tor des Monats gesehen vom FSV Luckenwalde. Ja, in der Regionalliga Nordost, da war es eine direkt verwandelte Ecke, wie einst Mario Basler das gerne gemacht hat.
Das war ein schönes Ding.
Aber seht ihr, Also, unsere Region strahlt auch in die Premier League. Das ist doch fantastisch. Herrlich. Na, wir arbeiten uns doch hier sensationell nach vorne. Und ich bin mal gespannt. Diesmal wollen wir die Rubrik natürlich hier auch entsprechend würdigen, wen ihr hier im Angebot habt, Axel.
Oh, das ist aber auch für dich derzeit. Der Woche. Derzeit ist das hart, Alter.
Ich warte auf Input.
Jetzt warte. Du kannst ja nicht mal mehr mit Fabian Reese kommen.
Nein, also, nee, selbst der war. Den jetzt haben sie auch wieder einen rangeschnellt, der genauso
ja,
schnell war.
Man muss fairer halber sagen, der war ja auch lange krank. Und dann hat man den, den hat man natürlich den direkt reingefeuert, eigentlich viel zu früh, weil man ihn brauchte.
Hast du recht.
Und jetzt hat er wir beide wissen das ja auch, wenn du zu früh wieder reinkommst, dann machst du, ich habe das glaube ich in einer der Folgen gesagt, dann hast du, sag mal, ein, zwei Spiele, wo es richtig gut
war läuft. Auch.
Und dann war auch so und dann mit einmal fällst du in so ein Loch rein. Mhm. Und das merkt man jetzt so ein bisschen, er hat eben diese Grundlagen nicht. Und deswegen tut man das eigentlich ein bisschen leid. Also das macht jetzt keinen Sinn zu sagen, Reese ist nicht in Form oder so. Es ist irgendwo logisch, dass das so ist, wie es im Moment ist, dass er dann auch nicht so vorbeikommt, wie er das normalerweise gewöhnt ist. Also helft mir einfach. Versucht mir irgendeinen.
Also spielerseitig kann ich da nichts erkennen. Ja, ich fand auch da, nach dem Spiel vom Weber auch klare Statements, den kannst du aber auch nicht zum Herrn Trainer der Woche machen. Wenn der Sportdirektor ist das, ne? Weber Sportdirektor sagt, ja, wir waren zu weit weg, wir kommen in die Zweikämpfe nicht rein und
das haben wir alle gesehen.
Schießen nicht aufs Tor.
Das haben wir alle gesehen.
Ja, das war vorher alles klar. Also Statements waren schon spannend. Aber ich kann von Hertha kein.
Mir fällt wirklich.
Wir finden viele Nicht-Hertaner der Woche, aber einen richtigen Hertaner kriegen wir nicht zusammen. Na gut,
wozu haben wir dich eigentlich? Du, Dirk hätte uns jetzt geholfen. Dirk hätte mir jetzt geholfen. Ja. Genau. Ich will Dirk wieder. Ich will Dirk wieder.
Jetzt
Dirk,
komm
wieder nach Hause. Komm wieder her. Du hättest mir jetzt geholfen.
Jetzt ist der Woche ist wieder da. Es ist alles gut. Also alles gut. Nächste Woche, liebe Zuschauer im RBB Fernsehen, liebe Podcast-Hörer, RBB 24 Inforadio. In der kommenden Woche ist er wieder da, zu Folge 173. Dirk Walsdorf. Ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gucke ja auch viel im Hertha-Kosmos nach links und rechts, aber
keine Chance, dieser Woche
nichts zu machen. Vielleicht sieht das ja besser aus, wenn wir Beke hat was. Beke hat was.
Unioner der Woche.
Das ist mein alter Spezi und Weggefährte Thorsten Matuschka, dem ich ja damals noch zum Profifußball verholfen habe beim ersten FC Union Berlin.
Ja.
Hat eine ganz, ganz coole Aktion gemacht in seiner Fankneipe oder in seiner eigenen Kneipe, die er da hat. Es ging um einen kleinen Jungen, der krebserkrankt ist. Und der wollte unbedingt mit seinen Eltern an den Gardasee Urlaub machen und hat das Geld dafür nicht gehabt. Und dann hat er alle Haudegen, alle Recken, die er irgendwie erreichen konnte, die beim ersten Derby-Sieg dabei waren, eingeladen in seine Fankneipe, hat 100 Poster drucken lassen, hat eine kleine Autogrammstunde gegeben und hat diese Poster dann für 20,54 €, glaube ich, oder wie auch immer, verkauft und kam ein guter vierstelliger Betrag zusammen und cool. Die Familie kann jetzt schön an den Gardasee fahren. Lieber Tusche, sensationell. Unioner der Woche. Uwe Neuhaus und Co. waren auch dabei. Hast du großartig gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zu diesem Titel hast du ja schon einige gesammelt. Ja, neben Sky-Experte bist du jetzt auch noch Unioner der Woche.
Wie geht's Tusche sonst eigentlich? Also
er ist ja Co-Trainer bei Alt-Lienicke und ich glaube, diesen Sky-Job, da ist er ja an meinem Kenntnisstand auch gut ausgelastet und dann halt Co-Trainer bei HSG Alt-Lienicke.
Wer ist denn da Cheftrainer?
Da war ja Kulla Heine die ganze Zeit. Ich weiß nicht, am 9. Ich verfolge das jetzt auch nicht so jeden Tag in der Tiefe, müsste ich jetzt mal
hier. Warum hat er das nicht übernommen?
Ich glaube, da zeitlich geht gar nicht.
Okay.
Ne? Weil ich glaube, er ist da schon eingespannt, zweite Liga viel. Ja, mit diesem Sky-Kram. Und ja, das macht er top. Ja, doch einen entsprechenden Kleiderschrank mittlerweile zu Hause. Wir müssen ja auch mal alle möglichen Varianten dabei haben. Ja, das ist ja mal spannend dort. Ja, guck das ja auch ab und zu mal ein bisschen, obwohl mir die Seierei dann auch ein bisschen zu weich wird, weil sie dann halt dann auch nicht die Tiefe hat, wie bei Didi Hamann, der ja sehr streitbar ist. Aber Didi hat halt wirklich eine klare, tiefe Meinung. Und an der einen oder anderen Stelle ist es bei anderen, die halt immer noch im Fußball tätig werden wollen, mal ein bisschen schwieriger.
Das ist das Problem, weil die meisten immer noch mal einen Job haben wollen in dem Bereich und deswegen wird da viel rumgeeiert.
Ja, und das ist manchmal, muss man dann wegschalten.
Obwohl Didi ist und Lothar ist auch geil.
Ja, Didi und Lothar gibt es ja nichts. Ja. Meinung hin, Meinung her, kann man sehen, wie man will, aber die haben wenigstens 100 richtig Tiefe und das ist bei der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen schwierig.
Ja. Trainer bei der VSG Altklinike ist Isian Demir. Seit 9 Spielen, also seit Februar 24, davor bei Hilalspor.
Ja, und Kulla Heine war ja vorher Trainer lange Zeit. Ja, ja, ich war letztens noch bei so einem Fantreffen getroffen. Ja.
Der ist in Rente jetzt.
Ja, der ist in Rente, aber den fällt ihm nicht.
Der könnte doch auch mal wieder was machen.
Ja, aber Kulla würde sofort, er gefällt ihm nicht. Zu Hause sitzen, er war 50 Jahre am Wochenende immer unterwegs und sitzt jetzt Wochenende zu Hause. Kommt wirklich nicht drauf
klar. Die müssen wir auch eigentlich mal in den Podcast einladen, oder? Hertha, Union.
Leo Seier war auch da an dem Abend. Ne? Der sagte, ja, ich habe mir da was gesucht. Ich habe hier 6., 7. Liga, betreue eine Fußballmannschaft am Wochenende. Sonst nicht, wird der verrückt. Der ist echt...
ja, aber Leo ist ja nicht so alt wie nee, Kulla.
Kulla ist älter.
Ja. Warum eigentlich Kulla? Da müsst ihr mir helfen. Carsten Heine? Kulla?
Weil sie dem den Namen verpasst haben.
Keine Ahnung.
Ist schon immer so. Also ich habe den gar nicht anders kennengelernt.
Ich auch nicht.
Ich habe noch als kleiner People geguckt, wo er im Stadion dann bei uns in der Försterei dann hier 84, 85, vorher DDR-Nachwuchsoberliga, danach DDR-Oberliga, da ist Kulla auch.
Und dann war er Anfang der 90er, war aber nicht dein Trainer, oder doch?
Nee, bei mir war erst Werner Fuchs Trainer, ja. Wo ich 89 zu Hertha gekommen bin, war Werner Fuchs war Cheftrainer, dann sind wir aufgestiegen direkt. Und dann kam Paul Czernay. Als Trainer, Paul Czernay, sage ich dir, war ein vom Fach her sensationell. Der hat alles gesehen, Entschuldigung.
Aber also jeden Mist hat er gesehen.
Was
hat
aber
er
der,
gesehen,
war sonst, der war sonst ein, ich sag's jetzt mal, gewöhnungsbedürftiger Typ. Aber fußballerisch hat der alles, da war heute haben die ja mit Videos alles, das hat ja. Der alles so gesehen. Der hat immer, Kruse, 23. Minute hast du Gegenspieler laufen lassen hinter dir. Habe ich doch genau gesehen. Aber wieso weiß ich nicht mehr? Weißt du ganz genau. Du standest da, der stand da, du stand, gesagt, und du hast ihn einfach laufen gelassen. Machst du nochmal, bist du draußen. So, also der war wirklich vom Fach her wunderbar, aber sonst ein Rindvieh, nenne ich das jetzt mal.
Schwierig.
So schwieriger Typ. Und dann bin ich gegangen. Und dann kam ja irgendwann Peter Neururer, glaube ich. Und wo der weg war, glaube ich, da kam dann Kulla Heine. Und wo ich wieder kam, 96, war dann Jürgen Röber Trainer schon.
Kulla war ja ganz lange bei Hertha. Ganz, ganz im Nachwuchsbereich mit Bumi Vogel zusammen haben die ja ganz lange.
Ganz genau. So. Ja, ja. Und der hat auch immer mal wieder zwischendurch übernommen dann.
Ja, ja. Mhm.
Jetzt ist natürlich die Frage, damals, also gerade so Nachwendezeiten, war ja Hertha und Union, das war ja alles dicke und Fanfreundschaft und man kennt sich und schätzt sich. Wie war denn das als DDR-Sportler damals wie Carsten Heine, dann zum ersten Mal zu Hertha BSC zu gehen? Gab es da irgendwie, dass man sagte, also auch so aus dem Umfeld, schwierig, du bist doch der Unioner oder
zum Anfang gab es das gar nicht.
Die ersten Jahre gab es gar nicht.
95, 96, 97 gab es sowas nicht. Nee, kann mich nicht. Also es fing so
wann das einmal. Wann das denn gekippt ist, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall war es ja erst. Es gab ja das Vereinigungsspiel, nenne ich das jetzt mal. Das war mein erstes Spiel für Hertha, war im Januar, glaube ich, 90, ja. Im Olympiastadion vor über 50.000 Leuten. Das war richtig geil.
Hast ein Tor gemacht.
Ja, genau. Und da war ja das, was haben sie mal gesagt? Eisern Berlin wurde damals geboren.
Ja.
Eisern Berlin. Und auch wenn ich an die alte Försterei gekommen bin, war doch immer, selbst bei den Derbys nachher, die alten Unioner waren immer alle cool. Die haben immer, lange nicht gesehen und so. Die jungen Leute haben irgendwann da eine
Rivalität reingebaut, die gut ist für die Stadt, keine Frage. Ja, weil sowas entwickelt dann immer etwas nochmal. Aber aus welchem Grund das eigentlich entstanden ist, muss ich mal. Ich frage mal, das interessiert mich wirklich, ab welchem Tag ging das denn eigentlich los?
Primär mit den Derbys dann in der zweiten Liga.
Das war schon davor, als ich begonnen habe, 2005 bei Union, war schon immer, das war Hertha schon nicht mehr, das war nicht ein Herz und eine Seele, auf gar keinen Fall. Wir hatten zwar das Eröffnungsspiel dann mit Hertha zusammen gemacht, weil wir für Berlin was tun wollten.
Ja.
War auch wirklich ein tolles Spiel, hat auch ganz viel Spaß gemacht. Aber es war nicht so, dass wir uns da alle in den Armen gelegen haben. Also das war, aber warum, wieso, weshalb das sich entwickelt hat?
Aber das ist ein bisschen politisch, glaube ich, so ein bisschen. Es war dann Ost-West. So. Am Anfang lagen sich alle in den Armen, wo die Mauer aufgemacht wurde. War alles toll und irgendwann gab es natürlich ein paar Schattenseiten.
Das ein bisschen, ja.
Ja, genau. Da war ein bisschen Ossi, ein bisschen Wessi und Union, glaube ich, war dann auch ziemlich weit unten. Vierte Liga war das.
Ja, vierte Liga, ja.
Und gab es da Lizenzentzug noch?
Alles, wir hatten
das
alles
ganze
dabei.
Programm.
Wir waren zwischendurch mal Pokalfinale, dann zweite Liga, dann wieder Abstieg bis in die vierte Liga runter, weil die Finanzen echt. Ohne Mathematik gemacht wurden und aber seit 2005 ist das wirklich.
Und gegen wen stand der erste FC Union im Pokalfinale?
Der stellt mir mal.
Warte mal. Unsere Bubis standen gegen Leverkusen im Pokalfinale und ich glaube.
VfB Stuttgart? Werder Bremen.
Vorspiel.
Auch Leverkusen.
Schalke 04.
Echt? Schalke 04.
Herthas kommen dagegen.
Keine Ahnung.
Ich muss das nicht wissen. Oh, ja.
Ich muss das nicht wissen. Ich weiß es nicht.
Dafür ist doch der Journalist da.
Keine Ahnung.
Ein Glück.
Ich muss das nicht. 04.
Gott sei Dank.
Sonntag, also Beke, du hast ja auch gesagt.
So wie wir sagen, Gelsenkirchen.
Ja, na selbstverständlich. Sonntag, 13.30 Uhr. Axel, was machen wir jetzt daraus schon wieder?
Naja, die sind auch nur 4 Punkte hinter uns. Wir sollten jetzt vielleicht auch mal wieder nach hinten gucken. So ein bisschen. Ja, also am Ende, also ich will gar nicht mehr davon reden. Letztes Mal habe ich eine letzte Chance, um noch nach oben zu gucken. Den Quatsch, den klemme ich mir heute mal. Ich würde einfach mal gerne wieder ein vernünftig gutes Fußballspiel sehen, dass wir aktiv Fußball spielen, dass wir nicht nur reagieren, den Leuten was zeigen und nicht so, wie ich es letzte Woche gesagt habe, immer nur versuchen abzuschnappen, sondern sich selber was zu erarbeiten. Und ja, wie gesagt, dann da einen Dreier zu machen, um nach hinten den Abstand zu haben, auch was für unsere Fans zu machen, weil gerade das Spiel ist für unsere Fans immer besonders wichtig. Und ja, einfach mal, also schlechter als St. Pauli geht ja nicht. Also meine Erwartungen jetzt auch nicht so hoch.
Beke, du gehst ins Stadion. Du warst ja vor kurzem auch schon mal bei Hertha.
Ja, ich gucke mir an, das 3-3 gegen Paderborn jetzt von Schalke war ja ein Riesenfest dort in der Arena. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir für einen Fußball sehen werden. Was wird das für ein Fußball sein? Das interessiert mich eigentlich am meisten, weil durch die Nähe, die man jetzt hier hat und die ganze Entwicklung, die sich jetzt auch zeigt, mich interessiert wirklich nur, wie spielt Hertha Fußball gegen Gelsenkirchen? Wie wird das sein? Wie ist der Antritt? Wie fängt der Spielbeginn an? Was wird passieren? Wie läuft man hoch an oder wartet man wieder ab und ist immer nur der Abschnapper, wie es Axel immer super sagt? Ich bin echt gespannt, was passiert. Ob man da mal ein bisschen mehr Mut hat, ja, Schalke hat 30, man hat selbst 34 Punkte. Ob man nicht wieder die so ein bisschen so, bevor ich hier was falsch mache, warte ich mal lieber ab und parke den Bus hinten in irgendeiner Form. Da bin ich echt mal gespannt.
Übrigens, weil du sagst, anlaufen, noch ein fachliches Ding. Das haben wir auch zum Teil jetzt gehabt gegen St. Pauli. Wenn die hinten mit 3 Leuten stehen und wir laufen nur mit einem an, dann läuft der sich Blutblasen. Dann läuft der so, da hätte ich schon gesagt, dann muss ich bei 3 Leuten muss ich mit 2 Leuten vorne zumindest anlaufen, dass ich die dann auf die Seite schieben kann, weil sonst verarschen die mich die ganze Zeit. Und ganz, ganz wichtig, in der Mitte, der Sechser, der von denen dann kommt, den stelle ich von vornherein zu. Weil der ist ja derjenige, der den Ball dann wieder nach außen oder zu den Seiten spielt. Also er kriegt den Ball.
Und genau darauf bin ich gespannt, wie man es diesmal mal macht. Also
das meine ich. Wenn ich, wie gesagt, wieder nur mit einem Anlauf gegen 3, dann
kann
ich
mich auch gleich an die Mittellinie stellen, weil das ist albern sonst.
Das ist albern, genau.
Wie würdet ihr es machen? Also wer der zweite Mann für dich? Jetzt vorausgesetzt.
Das spielt ja erstmal gar keine Rolle, wer das namentlich ist. Ja. Es muss einer sich davor schieben. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich sag mal, ein 4-2-3-1 spiele, dann muss der zentrale Spieler mit nach vorne gehen, der hinter der einen Spitze steht. Dass ich mit zwei Leuten, wenn die hinten zu dritt aufbauen, dann muss ich mit 2 Leuten anlaufen, weil sonst, wie er sagt, sonst wird es albern. Sonst läufst du dir da Blutblasen, läufst du immer hin und her.
Ja, vor allem, wenn es nur einer ist, ne? Ja, dann gucken alle anderen zu und drücken ihm die Daumen.
Genau.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer gegen 3 den Ball bekommt, die ist relativ gering. Und deswegen geht es auch immer dem Kollegen Leistner hinten so gut, weil er immer mindestens mit einem zusätzlichen gegen einen noch steht. Und dann fängt der nächste Programmpunkt an. Aber das darf ja nicht sein. Die müssen Mann gegen Mann spielen eigentlich.
Die Frage ist ja auch mal, Leistner, will der das?
Nee, der hat es dann.
Weil er so langsam ist genau, mittlerweile, dass er sagt, ich bleibe erstmal.
Das setzt mich ein Stück ab, weil das ist mir zu heiß und so ist und schon ist das System durch. Vergiss es. Genau dafür.
Das ist nämlich die Frage. Deswegen habe ich das vorhin gesagt. Ich bin mir nicht so sicher, ob
Überzeugung bei allen Spielern so ist, so zu spielen. Glaube ich nicht. Und bei Paul auch nicht.
Nee, meine ich doch.
So, und der sieht ja auch, dass Leistner kein Sprinter ist.
Hast du nochmal nachgereicht? Schalke zuletzt auswärts mit Dreier- oder Fünferkette. Ne? Und zu Hause haben sie zuletzt zweimal.
Das ist das eine, wenn die Aufstellung, aber du musst ja sehen, wie funktionieren die bei Ballbesitz, was haben die für eine Spielidee und alle haben mittlerweile die gleiche Spielidee. Ja, die versuchen von hinten raus Fußball zu spielen. Der Torhüter spielt den Innenverteidiger an. Entweder spielt er weiter von hinten raus Fußball oder haut nach vorne, weil was die sinnloseste Option ist, aber das leben wir auch immer wieder in der zweiten Liga. Und das muss man halt vorher wirklich durchscouten lassen und danach muss man seine Mannschaft einstellen.
Macht das St. Pauli, muss man gucken, die haben manchmal auch aufgebaut zu zweit hinten. So, und manchmal eben zu dritt. Da muss ich drauf reagieren.
Den Plan muss ich, das ist der Matchplan, den man dann entwickelt.
Weil dann sehe ich als Spieler, sehe ich auch, okay, die bauen jetzt nur die beiden Innenverteidiger da, okay, dann schiebe ich mich daran. Oder da kommt noch ein Dritter mit dazu. Wie gesagt, das muss ich sehen. Und danach muss ich dann eben reagieren, ob ich mit zwei Leuten, mit drei Leuten oder mit fünf oder wie auch immer anlaufe.
Da einer moderiert es dahinter. Wie Thomas Müller beim FC Bayern München für gewöhnlich. Der dann immer winkt wie so ein Chef.
Hast du das gesehen? Das war echt geil. Thomas Müller ist ja nicht mehr der schnelle.
Aber der sieht es halt gut.
Und immer wie er gewunken hat, komm mit vor, weil der spricht halt.
Sonst löst sich's auf, sonst für die Mannschaft wird's dann doof.
Ja. So bei uns hast du nur gesehen, dass Tabakovic, der macht auch immer geht Richtung Torwart.
Und der hat das größte Problem, der sieht keinen. Der läuft nach vorne und weiß nicht, was sie hinter ihm machen.
Der winkt aber auch immer.
Ist die ärmste Sau. Eigentlich müssten die hinten stehen, weil die haben ja alle Vorsicht, das nachschieben. Und nicht die Mittelfeldspieler oder Stürmer, ist ja albern. Das ist ja der schönste Job hinten eigentlich gewesen in der Karte. Du konntest immer Bescheid sagen, wo die alle hinzuflitzen haben. Ja. Und selbst Miri Jutta ist bei mir früher gerannt. Mit der richtigen Ansprache.
Ja. So, ganz kurz nochmal, weil wir über einen der letzten Auftritte des FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion gesprochen haben. Lang ist her. 2001, also dieses Pokalfinale Union gegen.
Mein Schalke Fehler, habe ich nicht gewusst.
Trainer der Schalker, Huub Stevens.
Siehste.
Andi Möller war dabei, Oliver Reck im Tor und Doppeltorschütze für Schalke, Jörg Böhme.
Das hast du nicht gewusst.
An Jörg Böhme erinnere ich mich immer sehr gerne.
Deutscher Nationalspieler.
Außerhalb vom Fußball, wirklich sehr gerne. Auch innerhalb vom Fußball. Ach, ein Riesentyp. Wirklich, er war sehr, sehr hohen Unterhaltungswert. Hatte die Veranstaltung nach 17.15 Uhr.
Warum?
Weil der konnte wirklich den Saal zum Beben bringen. Dabei bleibt es aber auch.
Gut, dann gucken wir mal, wer den Saal am Sonnabend in Köpenick zum Beben bringt. 15.30 Uhr, Anstoß Union gegen Werder Bremen.
Ja, ich hoffe wir. Ja, ich gehe auf jeden Fall hin, werde es mir anschauen. Hatte ich vorhin schon erwähnt. Ein Dreier muss her, ne? Und wichtig ist Tore schießen. Wir haben Chancen uns erarbeitet, auch in den vergangenen Spielen. Haben wir jetzt gut ausgewertet alles. Und das ist halt das Thema, was wir auch, denke ich, gegen Bremen haben werden. Ja, Bremen ist tabellarisch auch nicht so weit weg. Ja, wir könnten da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch
Zeitschrift,
in unsere schöne Berliner Fußballwoche,
ja,
die übrigens auch schon mal hier für uns Werbung gemacht hat. Ja. So, wir haben die Bremer, die sind haben 30, wir haben 25, ja, das sind 5 Punkte. Wenn du so ein Spiel gewinnst, hast du 28, Bremen hat dann 30. Ja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite machst du es nach hinten natürlich wieder ruhiger. Weil wenn du jetzt einen Dreier noch dazu holst, bist du bei 28. Ich denke, diese Saison werden noch 35, 36 Punkte reichen, weil die da drunter echt dünne sind. Und dann hat man halt viel getan. Also ein sehr, sehr wichtiges Spiel, auch um jetzt schon Mitte März auch für die neue Saison vielleicht schon anfangen können zu planen, was ich so ein bisschen heraussticht, dass wir als Mannschaft das auch schaffen werden. Aber so Punkte macht es ja dann doch nochmal ein bisschen schöner für alle Beteiligten. Und da ja von der Art und Weise her mache ich mir gar keine Sorgen. Das können wir. Wir haben ein Spielsystem, das ist klar. Mal sehen, wie dominant wir es jetzt schaffen gegen Bremen. Ist mal vielleicht auch so ein Test für Bjelica zu sehen. Geht meine Philosophie auf, dass ich hier ein Spiel mal bestimme wirklich? Da müssen wir mal schauen. Bremen ist auch fußballerisch eine gute Mannschaft. Ja, hat sich auch sehr gut gefangen. Ist nicht umsonst Zehnter. Wird ein spannendes Spiel.
Ja. Ich sage übrigens, 30 reichen dies Jahr.
Wenn hier 16, 13, ja wahrscheinlich nur 1.
Aber selbst Köln hat 18 Köln, Punkte. Ja. In 9 Spielen werden die jetzt nicht mehr so viel, also 30 reichen, sage ich mal.
Kann, wird es wahrscheinlich sogar so sein,
30 Punkte für den Klassenerhalt. So, meine Herren.
Ja.
Ich danke euch.
Wir haben zu danken, lieber Dennis.
Folgen.
Ja. Dennis, du hast das großartig gemacht.
Ach komm.
Finden wir wirklich. Ja. Doch, wirklich, jetzt ehrlich.
Spaß gemacht.
Wir loben dich ungern, aber wir loben dich. Nein, wirklich.
Spaß gemacht.
Hat wirklich Spaß gemacht. Cool. Und ich finde, du könntest ab und zu mal so als Stargast kommen. Und dann bist du derjenige, der dann vielleicht den Dirk ein bisschen hops nimmt. Also das wäre vielleicht auch ganz gut. Dann bin ich nicht immer.
Wir arbeiten dran. Alles bauen und arbeiten und sanieren. Bauen und sanieren. Das so
immer wieder,
das Ganze los. Ja. So bringen wir sie auch zu Ende.
Die das ist ja auch blau und weiß, ne? Bauen, sanieren, blau und weiß. Die Farben haben irgendwie so mit Bauen und Sanieren, ne?
Ja, das passt zum zusammen RBB. In diesen Jahren. 172 Folgen Hauptstadt-Derby-Podcast sind in diesem Moment dann Geschichte. Und in der kommenden Woche ist er wieder da, Dirk Walsdorf. Ganz herzlichen Dank für heute an Christian Beek, an Axel Kruse und allen eine schöne
Gute
Woche.
Nacht, Mutti. Gute Nacht, schlaf schön. Ne? Jetzt aber auch ins Bett gehen, ne?
Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast.
Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.